Es ist ja schon einige Wochen her, dass wir über Hosea gesprochen haben. Damals war es das Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Gott klagte dort sein Volk an, weil die Obersten und die Priester sein Volk verführt haben. Vor allen Dingen im Nordreich, wo sie Standbilder aufbauten, Höhen einrichteten, um dort anzubeten. Anstatt die Opfer dort zu bringen, wo sie gebracht werden sollten, nämlich in Jerusalem. Trotz der vielen Warnungen, die der Herr durch die Propheten seinem Volk gab, machten sie immer weiter. Somit hat auch das Volk keine Entschuldigung, sodass sie sagen konnten, ja, aber die Obersten, die uns geleitet haben, die haben uns verführt. Ja, sie haben verführt, aber sie hätten auch erkennen können, was Gott will und zur Umkehr kommen können. Die Abkehr von Gott, die Sünde, ist niemals harmlos, denn sie trennt uns von Gott. Und wenn dann noch echte Demut fehlt, echte Umkehr und nur auf Opfer zurückgegriffen wird, um Gott zu besänftigen, dann wird man unweigerlich untergehen, weil Gott seine Hilfe verwehrt. Gott will keine Opfer. Er will etwas ganz anderes, was wir heute herausfinden werden. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, möchte man meinen. Gott will einfach nur Gehorsam. Und er will Heiligung, dass wir uns von der Welt trennen und seinem Sohn ähnlicher werden. Das, wozu er uns geschaffen hat, ihn zu verherrlichen. Und das heißt, seine Gebote halten und sich von Götzen fernhalten. Egal, welche Götzen das sind, ob es braune Steinbilder sind oder das Auto in der Garage. Und wenn du dies treu tust, weil dir klar ist, ohne ihn bist du verloren, wird er sich zu dir wenden. Wird er sich dir nahen und unsere Opfer, die sind bereits gebracht. Denn Jesus starb am Kreuz als das vollkommene Opfer. Er ist der Christus, der Messias. Heute reden wir davon, wie er in Jerusalem einritt. Aber da wusste er auch schon, was ihm widerfahren wird. Dass er für unsere Sünden, für meine Sünden sterben musste. Wenn du allerdings der Meinung bist, das wäre für dich nicht nötig, deine Sünden sind nicht so groß und die könnte der Küster vergeben oder sonst irgendjemand, dann baust du auf deine eigene Gerechtigkeit, auf deiner Selbstgerechtigkeit. Oder du hast ein hochmütiges, ein stolzes Herz, das die wahre Erhabenheit Gottes nicht mal im Ansatz wahrnimmt. Die Anklagepunkte sind für uns heute genauso relevant wie damals sie dem Nordreich gegolten haben. Auch wenn wir in der Gnadenzeit leben, so leben wir in keinem rechtsfreien oder gebotsfreien Raum. Gott klagt auch heute noch Missstände an. Und wenn ein Angeklagter wegen einer Straftat vor Gericht steht, dann erwarten wir, dass seine Schuld bzw. seine Unschuld auch festgestellt wird. Wird der Angeklagte für schuldig befunden, erwarten wir weiterhin, dass das entsprechende Strafmaß verhängt wird. Denn was nutzt es, wenn nur die Schuld festgestellt wird, aber dies folgenlos bleibt? Auch das Strafmaß sollte natürlich der Schuld entsprechen, also nicht willkürlich sein. Und es sollte bekannt sein, was einen erwartet, wenn man dieses oder jenes Falsche tut. Ein einfacher Diebstahl zum Beispiel in Deutschland wird, zum Beispiel ein Ladendiebstahl, wird mit mindestens einer Geldstrafe, abhängig vom Einkommen des Täters bestraft, aber höchstens 5 Jahre. Nimmst du eine Waffe zur Hand, dann sind es schon 6 Monate Freiheitsentzug, mindestens. Und bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug. Es gibt auch Straftaten, da gibt es nur eine einzige Strafe. Für Mord zum Beispiel ist es lebenslang. Es geht nicht geringer. Die Strafe dient allerdings nicht alleine, dass man Rache oder der Gerechtigkeit dient. Denn so der Idealfall möchte man, dass der Delinquent, also der Straftätige, zu Buße geführt wird, seine falsche Tat einsieht und Reue tut. Jetzt weltlich gesprochen, ja? Also nicht zu Gott umkehrt, aber erkennt, das war falsch, das war nicht gut gegen die Gesellschaft. Und somit soll er wieder ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden, weil er erkannt hat, das, was ich tat, war nicht richtig, ich muss anders handeln. Gott will das auch von uns. Er will Sünder zur Buße führen, zur Umkehr, damit die gottgewollte Gemeinschaft zwischen ihm und dem Menschen wiederhergestellt werden kann. Und das wollte auch Gott erreichen mit dem Nordreich und natürlich auch mit dem Südreich in Israel. Wir lesen heute das Kapitel 5, die Verse 8 bis 6 und Kapitel 6 bis Vers 6. Also von 5, 8 bis Kapitel 6, Vers 6. Stoßt in die Posaune in Gibea, in das Schofarhorn in Rama, schlagt Lärm in Bet-Aven. Nimm dich in Acht, Benjamin. Ephraim soll zur Wüste werden am Tag der Züchtigung. Was ich den Stämmen Israels angekündigt habe, das kommt gewiss. Die Fürsten Judas sind denen gleich, welche die Grenze verrücken. Aber über sie will ich meinen Grimm ausschütten wie Wasser. Ephraim wird unterdrückt, zerschlagen im Gericht, denn er ist willig Menschengeboten gefolgt. Ich aber wurde für Ephraim wie eine Motte und für das Haus Juda wie ein nagender Wurm. Und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda seinen Geschwür, da lief Ephraim nach Assyrien und sandte zum König Jareb. Er aber kann euch nicht heilen und das Geschwür nicht von euch nehmen. Denn ich bin wie ein Löwe gegen Ephraim und wie ein junger Löwe gegen das Haus Juda. Ich zerreiße und gehe davon und nehme weg, was das niemand mehr retten kann. Ich werde davon gehen, meinem Ort zurückgehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Und ab Kapitel 6. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja, wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gott des Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Gott als der Richter, er setzt das Strafmaß fest. Dieses Strafmaß hat er als der Gesetzgeber schon in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 ausführlich angekündigt. Es ist also nicht unbekannt. Es ist nicht gerade mal aufgeschrieben worden, ja, was tue ich, wie strafe ich am besten, so wie wir das bei Kindern machen. Nein, es stand fest, was passieren wird. Der Abschnitt in 5. Mose, was Israel zustoßen wird, wenn es den Geboten Gottes untreu wird, ist 4-mal so lang wie die Aufzählung der Segnungen, die sie erwarten dürfen, wenn sie im Gehorsam sind. Die Segnungen betrafen alle Lebenssituationen, Gesundheit, Erfolg, Reichtum, sogar Macht über Völker wird ihnen da verheißen. Aber diesen Wohlstand, dieser Wohlstand, das war an den Gehorsam gegenüber Gott geknüpft. Dieser Abschnitt in Hosea können wir in drei Abschnitte unterteilen. Erstens Gericht Gottes, zweitens Israel Reaktion auf das Gericht und drittens Gottes Antwort auf die Reaktion Israels. Vers 8. Stoßt in die Posaune in Gebär, in das Schofarhorn in Rama, schlagt Lärm in Bet Aven, nimm dich in Acht, Benjamin. Das war ein Sturmzeichen vor dem Ausbruch des Gerichts. Von jeder Hochwarte, von jedem Wachposten sollte durch Lärmsignale dem Volk angekündigt werden, hier passiert etwas Schlimmes. Das ist kein Jubeln, kein schönes Spiel der Trompete und der Posaune, kein Gesang, sondern es ist ein Warnzeichen, ein echtes Warnzeichen, das Krieg ankündigt. In den genannten Orten Gibea, Rama und Bet Aven, eigentlich Bethel, handelt es sich um hochgelegene Grenzstädte. Und von diesen Orten konnte schnell die ganze Warnung ins Land getragen werden. Es ist allerdings in diesen Versen noch gar kein Krieg, keine Rede vom Krieg. Auch wenn Israel schon Bündnisse mit anderen Völkern geschlossen hatte oder noch schließen wird. Aber anstatt sich ihrem Gott zuzuwenden, suchen sie die Hilfe bei Menschen und bei Götzen. Schon in diesen Versen können wir erkennen, dass es dem Herrn nicht um Rache geht. Er warnt, und das tut ja keiner, der Rache nehmen will. Er warnt damit jeden Einzelnen, sich zu besinnen, wieder zurückzukehren zu ihm, sich wieder auf den rechten Weg zu machen. Auch wenn der Großteil des Volkes wegen fehlender Buße untergehen wird. Ephraim, so lesen wir in Vers 9, soll zur Wüste werden am Tag der Züchtigung. Was ich den Stämmen Israels angekündigt habe, das kommt gewiss. Gottes Verheißungen sind ja keine frommen Wünsche. Es sind auch keine leeren Drohungen. Die Verheißungen zum Guten, noch die Verheißungen zum Bösen. Wenn wir auch manchmal Gottes Handlung früher erwarten, dann ist das aber kein Zeichen der Schwäche. Es ist ein Zeichen der Gnade. In Nahum 1,3 lesen wir, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Erst wenn das Maß der Sünde voll ist, beginnt das Gericht. Wir sollten allerdings bedenken, dass wir nicht wissen, wann es soweit ist. Römer 6. Was sollen wir sagen? Nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wir merken, Sünde ist kein nichts, was Gott groß macht, wenn auch die Gnade dadurch größer erscheint. Doch von der Warnung, Vers 8, bis zum Eintreffen der Katastrophe vergingen ja noch einige Jahre in Ephraim, im Nordreich, bis es vernichtet wurde. Eine Warnung vor Feinden, die schon in den Mauern, die die Mauern schon überwunden haben, ist ein wenig spät und wenig sinnvoll. Juda, das Reich, das Südreich, ist nicht besser, obwohl es viele und immer wieder Könige gab, die taten, was recht war in den Augen des Herrn. Aber sie haben eben nicht immer die Fülle getan, die David getan hat. Die Fürsten Judas sind denen gleich, welche Grenzen verrücken. Und dieses Vergehen der Grenzsteine zu versetzen, das war im alten Orient ein fluchwürdiges Verbrechen. Das wurde draufgeschrieben, Das war keine Kavaliersdelikt, wie unser Landnachbar es manchmal macht. Er fing einen Grenzstein an und machte einen Bogen bis zum nächsten Grenzstein. Und mein Vater wunderte sich, wieso das jetzt so war. Er musste immer dagegen pflügen. Das ist damit nicht gemeint, sondern hier geht es um Grenzen, die Gott betreffen. Die Grenzen zu verändern, hatte Gott verboten. Er gibt seinem auserwählten Volk Lebensrecht und Lebensraum. Und deshalb schützt er auch den Schwächeren. Auch die Politik steht in Israel unter der Verantwortung vor Gott. Nachdem Gott jedem Stamm seinen Platz gegeben hat, ist es nicht recht, sich auf Kosten des anderen zu bereichern. Gott hat das Land vergeben. Nicht einfach nur durch das Los, durch eine Glückssache. Wir dürfen hier aber nicht übersehen, dass die Fürsten Judas wie Grenzverrücker genannt werden. Hosea bzw. der Herr zieht einen Vergleich mit einem fluchwürdigen Vergehen. Es wurden eben nicht nur Landesgrenzen verrückt, sondern eben Gottesgrenzen. Und Gott eben Grenzen, die sich nicht nur auf Ackerbau oder Sonstiges beziehen. So lesen wir gerade bei den jüdischen Königen, dass sie nicht immer alles taten, was notwendig war, auch wenn sie gut handelten vor den Augen Gottes. 1. Könige 15,11. Und Asa tat, was dem Herrn wohl gefiel, wie sein Vater David. Und dann lesen wir in Vers 14 weiter. Die Höhen freilich wurden nicht abgeschafft, doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn sein Leben lang. Da war schon eine Grenze verrückt, auch wenn Asa es ernsthaft und ehrlich meinte. 2. Könige 12, 3-4. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange ihn der Priester Jojada unterwies. Nur die Höhen kamen nicht weg. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und von seinem Sohn Amasja lesen wir genau dasselbe. Und er, also Amasja, tat, was recht war in den Augen des Herrn. Doch nicht so wie sein Vater David, sondern ganz so, wie sein Vater Joas getan hatte. Nur die Höhen kamen nicht weg, sondern das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Der eine oder andere mag vielleicht denken, dass diese Könige doch gut waren und das ist doch schon mal viel wert. Ja, das ist viel wert. Aber im Vergleich zu den Königen des Nordreiches mag das auch stimmen, dass sie besser waren. Doch sie hatten die Macht, die Höhen abzuschaffen und das Volk wieder zurück zu Gott zu bringen. Denn darum ging es ja, was ein Fürst tun soll. Sie hatten die Macht, auch gegen den Willen der Bevölkerung die Götzenbilder und die Höhen abzuschaffen. Das war keine Demokratie. Das, was der König sagte, das war Gesetz. Und so hätten sie dem Volk ein Zeichen gesetzt, welcher Ort Gott für seine Opfer vorgesehen hat, nämlich Jerusalem und nichts anderes. Auch wir müssen uns überlegen, welche Kompromisse wir eingehen, die dem Herrn nicht gefallen. Im Hauskreis kam der nicht ernst gemeinte Einwurf, doch sonntags zu arbeiten, um die Zuschläge zu bekommen, um diese dann der Gemeinde zu spenden. Wie gesagt, es war kein ernst gemeinter Vorschlag. Aber der eine oder andere denkt vielleicht so und merkt nicht, dass die Gemeinschaft wichtiger ist als der Mehrverdienst. Denn für die Gemeinschaft haben wir eine Verheißung. Wir werden einander erbaut und so weiter. Aber für Mehrverdienst habe ich in der Bibel keine Verheißung. Im Gegenteil, unser irdischer Reichtum wird von Motten und Rost zerfressen. Wenn wir die Grenzen, die Gott uns gesteckt hat, verrücken, egal wie langsam dies geschieht, entfernen wir uns von ihm. Immer weiter, weil wir dann das Leben leben, wie man es selbst mag. Man will sein eigener Herr sein und merkt nicht, wie das geistliche Leben nach und nach erlischt. Und Grenzen verrücken wird von Gott bestraft. War die Strafe für Ephraim Wüste, ist es hier der Grimm, der wie Wasser über Juda hereinbricht. Das ist kein Segen. Bringender Wolkenstrom, Frühregen oder Spätregen gewesen. Das war ein Wolkenbruch. Und ich denke, ihr könnt euch noch daran erinnern, welche Schäden durch das Hochwasser besonders im Ahrtal 2021 entstanden ist. Dabei ist dieser Ahr, das ist ein kleines Flüsschen, ich weiß nicht, 10 Meter breit. Noch nicht mal, danke. 5? Vielleicht, ja. Jetzt ist es vielleicht nur noch 2 Meter. Aber dieser kleine Fluss, der hat eine ganze Region, ich hätte jetzt fast gesagt in Schutt und Asche, aber in mehr oder weniger in Schutt versetzt, wo jetzt immer noch Aufräumarbeiten stattfinden. Wir haben 2024. Auch hier wieder ein Vergleich, wie Wasser. Über Juda wird das feindliche Heer hereinbrechen, wie eine Wasserflut, unaufhaltsam, zerstörerisch. In Vers 11 greift der Prophet Hosea dann wieder auf 5. Mose 28 zurück und übernimmt von dort dieses Begriffspaar bedrückt und zerschlagen aus dem Fluch, das in 5. Mose 28, 29 und 33 erwähnt wird. Gemeint ist nun wieder Ephraim, das vom Gericht so zerschlagen ist. Auch hier gilt wieder die Warnung an uns, wenn wir Menschengebot höher achten als Gottes Gebot. Ja, sagen wir sollen der Obrigkeit gehorchen, aber wir sollen Gott mehr gehorchen. Wenn das Gebot der Obrigkeit gegen Gottes Gebot ist, dann müssen wir Gott gehorchen und können uns nicht darauf ausreden, aber das macht ja jeder so. Bei Gott gibt es kein jeder, da gibt es jeden Einzelnen. Und wenn jeder sein Gebot tut, wie er es will, dann gibt es ein jeder, aber sonst nicht. Anstatt aber sein Vertrauen in Gott zu setzen, sucht Ephraim sein Heil bei Menschen. Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Sicher dürfen wir Rat und Hilfe bei Menschen suchen, aber diese sollten eben ihr Leben auf Gott ausgerichtet haben. Sein eigentliches Werkzeug sein. Ein Werkzeug in seiner Hand, zum Beispiel Seelsorger, Älteste. Das Hauptproblem des Volkes Gottes lag aber nicht in der sozialen Ungerechtigkeit, die nun herrschte, oder in dem drohenden Krieg. Es war die Entfernung von dem Herrn. Sie haben ihn aus ihrem Leben entfernt, verrückt und durch Götzen ersetzt, vor allen Dingen durch Baal. Gott, der lebendige Gott, wurde durch einen toten Stein ersetzt, einer Nichtigkeit, wie in manchen Übersetzungen auch geschrieben wird, durch ein Nichtse. Es ist nichts wert, gar nichts. Das Holz, aus dem der Götze gemacht worden ist, könnte man vielleicht noch zum Verbrennen nehmen, dass es die Wohnung wärmt. Aber ein Stein? Wir haben die Steine vom Acker gesammelt und sie an eine Straßenseite gebracht, weil wir da nichts mit anfangen konnten. Sie waren nicht mal zum Bauen gut. Aber auch wir schauen oft erst auf das Irdische und überlegen uns unsere nächsten Schritte, anstatt auf Gott zu schauen und nach seinem Willen zu fragen, den Weg zu gehen, den er für uns doch schon vorbereitet hat. Sicher, wir kennen den Weg nicht von Anfang bis Ende, nur so weit, wie unsere Fußesleuchte ist. Und der Weg kann schwierig sein, siehe Jeremia oder Paulus. Aber auf diesem Weg ist der Herr mit uns. Und wenn der Herr mit uns ist, wer oder was kann dann gegen uns sein? Außerdem sind dies Wege der Reinigung, der Heiligung, die uns Christus Jesus ähnlicher machen. Das, was Gott will. Wir können das auf keinem anderen Weg erreichen. Zumindest auf keinem Weg, den wir uns aussuchen. Oder andere, die uns für uns aussuchen. Die Verse 12 bis 14 sprechen weiter von dem Urteil, das Ephraim und Juda noch erwartet. Ich aber wurde für Ephraim wie eine Motte und für das Haus Juda wie ein nagender Wurm. In anderen Übersetzungen lesen wir anstatt Motte Eiter und für Wurmfraß böses Geschwür. Doch die Bedeutung dieses Bildes, das ist das Gleiche. Die Motte zerfrisst unmerklich. Ich habe noch nie eine Motte gesehen, die ein Loch in einem Pullover oder sonst was gefressen hat. Aber ich habe das Loch gesehen und ich habe auch Spuren der Motte gesehen. Aber nie die Motte selber bei der Arbeit. Es passiert unmerklich, nach und nach. Und ein wurmzerfressenes Holz erkennt man auch erst wenn man sich auf den Stuhl draufsetzt und er zusammenbricht. Beide Bilder sprechen von dem Gericht Gottes, das klein beginnt, aber furchtbar endet. Heute würde man das Bild eines Krebsleidens nehmen. Klaus weiß, wovon ich spreche. Wenn es rechtzeitig erkannt wird, kann man es erfolgreich behandeln. Viele, nicht alle. Meist auch nicht schmerzfrei, aber es ist behandelbar. Und die Chancen auf Erfolg sind sehr hoch. Aber wartet man dagegen oder wählt man die falschen Ärzte, dann endet das Krebsleiden tödlich. Als Ephraim und Juda ihre Krankheit erkannten, wählte eben Ephraim nicht den Arzt, der wirklich heilen kann. Immer noch setzt er auf menschliche Hilfe, die nicht zum Gott Israels. Sie bekannten sich nicht zum Gott Israels, dem wahren Arzt. Anstatt Umkehr zum gnädigen Gott, läuft man dem Feind des Volkes in die Arme. Und dieser Feind lindert nicht das Leiden, er vergrößert es. Es wird so groß, dass das Nordreich daran zugrunde geht, aus dem verheißenen Land verschleppt wird und als Volk nicht mehr zurückkehrt. Gott schaut nicht weg, wenn gegen ihn gesündigt wird. Im Gegenteil, Gott ist ein handelnder Richter. Denn ich bin wie ein Löwe gegen Ephraim und wie ein junger Löwe gegen das Haus Juda. Wir sollten immer daran denken, wie ernst Gott Sünde nimmt und auch, was schon Sünde ist. Jesus sagte in Matthäus 5,28, können wir das lesen, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und Jakobus 1,14-15, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sünde beginnt schon hier, nicht erst mit der Tat. Schon im Herzen. Und wir sollten unsere Gedanken und unser Herz nicht die Freiheit geben, die es gerne propagiert wird. Die Gedanken sind frei. Nehmt sie gefangen, die bösen, die schlechten Gedanken. Wenn die Umkehrbereitschaft fehlt, werden wir Gott als den hier beschriebenen Löwen erfahren, der zerreißt und wegträgt. Ein Löwe jagt nicht die starken, die gesunden Tiere der Herde. Er und sein Rudel gucken sich die kranken Tiere aus, die schwachen. Für die Herde hat das sogar einen Vorteil, weil sich die Krankheit eben nicht mehr so verbreiten kann, wenn das kranke Tier raus ist. Gottes Gericht aber ist Gnade. Es soll uns zurechtbringen. Das ist Gottes Ziel. Wenn wir mit unserer Krankheit zu ihm kommen, dann wird er uns heilen. Weil die Israeliten nicht umkehrten, wurde das Bild des reißenden Löwen für sie wahr. Das Nordreich wird 722 vor Christi erobert und das Volk verschleppt. 587 vor Christus ereilt Juda ein ähnliches Schicksal, auch wenn sie zurückkehren durften. Aber Juda hatte fast 140 Jahre Zeit, die Möglichkeit der Umkehr. Sie haben gesehen, wie Gott am Nordreich handelt und sind dennoch nicht umgekehrt. In 5,15 lesen wir dann, der Herr kehrt an seinen Ort zurück, wie ein Löwe, der sich wieder in seine Höhle oder in sein Versteck zurückzieht. Aber das dürfen wir natürlich nicht wörtlich nehmen, als ob Gott sich jetzt in seinen Tempel oder in den Himmel zurückzieht. Sondern er zieht sich einfach zurück, so dass Ephraim und Juda in dieser unglücklichen Lage sind, wirklich von Gott verlassen zu sein. Kein Wort des Herrn erhalten sie mehr. Und sie haben keinen wahren Gott, der sie beschützt, der in die Situation eingreift. Die Verse, die wir gelesen haben, alarmieren das Volk. Sie alarmieren vor dem Gericht und dem Urteil Gottes. Und somit kommt auch das Gericht nicht überraschend. Es ist angekündigt. Doch anstatt sich wieder zu Gott zuzuwenden, wird das Heil bei Menschen gesucht. Doch wenn wir uns von Gott abwenden, seine Gebote unseren Bedürfnissen anpassen, dann wird das Urteil auch vollstreckt. Aber nicht aus Rache, sondern es ist die Gnade, dass er uns wieder zurechtbringen will. Es ist eine Hilfe an uns. Suchen wir allerdings bei Menschen Hilfe, die Gott nicht kennen, die Gott nicht kennen wollen, dann trifft uns die volle Wucht des Urteils. Suchen wir bei Gott Hilfe, dann werden wir begnadigt, weil ein anderer die Schuld getragen hat, nämlich der Sohn Jesus Christus. Wenn wir Buße tun und sein Angesicht ernstlich suchen, so kommen wir auch in der Beziehung zum Herrn weiter. Wie das Volk Israel auf das Gericht reagierte, das wollen wir uns nun in den folgenden Versen ansehen. Kapitel 6, Abvers 1. Kommt, wir wollen umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Hey, der Trompetenruf hat gewirkt. Sie sind wach geworden. Ephraim, Juda, sie sind zusammengekommen, um sich Gott zuzuwenden. Die Not hat sie dazu getrieben. Jetzt wollen sie endlich bei Gott, dem Herrn, Hilfe suchen. Sie berufen sich auf die Verheißung aus 5. Mose 32, 39. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Sie erwarten Jahwes Eingreifen nach 2, höchstens 3 Tagen. Ähnliche Zahlenreihen haben wir auch anderswo in der Bibel. 2 oder 3 kennt man zum Beispiel bei Amos. Wegen 2 oder 3 Sachen werde ich. Aber in diesem Fall ist dieser Ausdruck eben ein Ausdruck für eine kurze Zeitspanne. Es sind also nicht 2 oder 3 mal 24 Stunden gemeint. Aber nur eine kurze Weile. Nicht 1000 Jahre. Jedoch können Ephraim und Juda kein Gotteswort für sich beanspruchen, denn die Zeit seines rettenden Eingreifens wird in diesen Versen, auf die sie sich berufen, gar nicht genannt. Er wird retten, ja, aber wann, das bestimmt allein der Herr. Wenn er sie von einer unheilbaren Krankheit befreit und von den angedrohten Löwen rettet und wiederhergestellt hat, dann wollen sie vor ihm leben. Und dieser Ausdruck bedeutet, dass sie ihm fortan dienen und ihr Leben nach seinem Willen gestalten wollen. Wenn man etwas falsch macht, dann hofft man auf eine zweite Chance oder noch ein paar Chancen mehr. Und das hofft Israel auch. Das hoffen wir auch. Und wir bekommen ja auch mehr als eine zweite Chance. Ich weiß gar nicht, wie viele Chancen ich schon hatte. Ich habe sie nicht mehr gezählt. Israel scheint die Sünde erkannt zu haben und nehmen die Strafe an, um wiederhergestellt zu werden. Endlich, möchte man sagen. Doch unsere Einschätzung kann trügerisch sein, weil wir nicht ins Herz schauen können, wie Gott es tun kann. Und so ist eben auch seine Antwort ausgefallen. Vers 4. Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Mit dieser rhetorischen Frage, was soll ich dir tun, Ephraim und Juda, ist Jahwe nicht ratlos. Gott ist nicht ratlos, ja? Es ist eine rhetorische Frage. Wenn ich meinen Kindern manchmal was erklärt habe, was sie tun sollen oder lassen sollen, oder eine Aufgabe in Mathe und ich habe es 4, 5, 6 Mal gesagt, dann habe ich irgendwann gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun kann. Ich bin ratlos, ich kann dir nicht weiterhelfen. So nicht bei Gott. Er erkennt sie. Sie tragen ihm das Bußgebet vor, das aufrichtig scheint, voll Inbrunst vorgetragen wird, aber nicht in der rechten Weise. Ihre Umkehr sieht Gott an wie eine Morgenwolke, wie ein Tau, der bei warmem Wetter schnell verfliegt. Und so waren sie ja auch. Sie haben so oft Not gehabt und Gott hat ihnen geholfen. Und danach, kurze Zeit später, begann wieder das götzendienerische Treiben. Buch Richter ist ein bestes Beispiel dafür. Vergessen sind dann die guten Vorsätze, die betont vorgetragenen Beteuerungen. Wir wollen Jahwe erkennen, er wird uns heilen. Zu ihm wollen wir kommen, vor ihm wollen wir leben. Gott verwendet in 6,4 dasselbe Bild der Befruchtung der Vegetation, also Regen, Spätregen, wie es das Volk getan hat in Vers 6,3. Aber er verkehrt es in das Gegenbild. Ephraims und Judas Umkehr ist nun wie Morgenwolken, ist wie Tau, der verschwindet, bevor er überhaupt so recht den Boden benetzen kann. Der Herr lehnt das Bußgebet der beiden Völker ab. Aber warum erhört der Herr dieses Gebet nicht? Dazu muss ich etwas vorgreifen. Wir lesen in Hosea 14, die Verse 3 bis 4. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sprecht, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen. Denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Dieses Gebet fängt ganz anders an. Es fängt mit der Bitte, alle Schuld zu vergeben an. Diese Einsicht fehlt völlig in Kapitel 6. Ebenso werden sie sich bewusst, dass sie zu falschen Göttern rennen, dass sie Zuflucht im falschen Gebiet suchen und nicht bei Gott, dem Herrn. Menschen statt Gott, Götzen statt dem Allmächtigen. Aber der eigentliche Grund, warum der Herr sie nicht heilt und rettet, liegt darin, dass sie das Gericht noch nicht erfahren haben. Das ist am Ende dieses Buches der Fall. Aber selbst die Hauptstadt Samaria, das Herz des Nordreiches, wird zerstört, vollständig zerstört. Und die Bewohner, sie kommen grausam um. Um die Absage an das Bußgebet zu begründen, verweist Gott sie noch einmal in 6,5 auf sein früheres Handeln durch seine Propheten hin. Welche Handlungen sind gemeint? Das lässt sich aus dem Wortlaut Hoseas schließen. Behauen und töten durch die Worte des Herrn. Also nicht einfach nur Feinde. Als sie in der Wüste waren, Mose war auf dem Berg, machte Aaron ein goldenes Kalb und das Volk jubelte ihm zu, dem Kalb. Und da wurden sie von Gott behauen. Und zwar drastisch, mit dem Schwert. 3000 Mann sind an diesem Tag gefallen. Auf Befehl des Herrn. Nicht auf Befehl des Mose, sondern der Herr gab diesen Befehl. Also, man tötete sie durch des Herrn Mund. Gottes Recht will zu Recht helfen. Es will den Weg beleuchten. Gottes Recht ist nicht nur Strafe, sondern dass wir zur ehrlichen Hingabe kommen. Er will, dass wir das Unrecht, das wir getan haben, erkennen. Und Vers 6 greift eben das auf. Siehe, Gehorsam, eigentlich hören, ist besser als Opfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Das hat Samuel schon dem Saul gesagt, als er Gottes Willen nicht völlig ausführte. Er hat viel von Gottes Willen getan, aber eben nicht alles. Er hat verschont, wo er hätte nicht verschonen sollen. Im vorliegenden Zusammenhang ist die Liebe zum Herrn vor allen Dingen gemeint. Ihn in allen Ehren, ihm allein dienen und in einem lauteren Lebenswandel seinen Geboten folgen. Das heißt aber auch, dass man miteinander liebevoll umgeht, einander hilft, Gutes tut. Fehlende Güte und Hingabe zu dem Herrn, dann wird der Götzendienst offenbar. Dann wird die Hurerei offenbar und seltsame Praktiken, Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen, was wir in Kapitel 4 alles lesen können. Aber der Herr erwartet Gottes Erkenntnis. Erkennen, wie er ist. Das Wesen des Herrn erkennen. Es in seiner Höhe, in seiner Tiefe und in seiner Breite zu erfassen. Wir werden es nie können, aber wir sollen es anstreben. Und dazu braucht es Hingabe an diesen Gott. Es braucht ein Verlangen, sein Wort zu hören, darüber nachzudenken, mit ihm darüber im Gebet zu sprechen und ihn auf diese Weise immer besser zu verstehen. In ihm nicht nur den Rachegott zu sehen, sondern den Zurechtbringer. Erst dann kann man wirklich seine überwältigende Größe, seine überwältigende Güte und seine überwältigende Heiligkeit erfassen. Damit es eine echte Umkehr gibt, ist nun mal die Erkenntnis der persönlichen Sündhaftigkeit unumgänglich. Wir können uns nicht einfach auf Gottes Verheißung berufen und ihn darauf in die Pflicht nehmen. Ein Dichter tat das mal, als er ihm gesagt wurde, er müsse sich sollte doch um Sündenvergebung bitten. Das wird der Herr schon tun. Das ist sein Metier. Ja, das ist sein Metier. Aber das ist nicht seine Aufgabe. Er kann die Sünden vergeben, niemand anderes. Aber das ist nicht automatisch der Fall. Ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und genau das tat auch Ephraim. Nicht die wohlformulierten Gebete sind Zeichen der Buße. Es ist die Hingabe zu Gott. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern der Herr. Und die rechte Beziehung zu ihm, die führt uns immer tiefer in die Erkenntnis seines Willens, seiner Gebote und letztendlich wiederum zu Gottes Erkenntnis. Gott kennt unsere Herzen. Er weiß, wie wir es meinen. Schuld hat Strafe zur Folge. Das Höchstmaß der Schuld, das hat unser Herr Jesus Christus am Kreuz schon getragen. Wir erleben für unsere Schuld so eine Art, ich will es mal Disziplinierung nennen, das ist vielleicht ein bisschen harmlos ausgedrückt, aber dass wir erkennen, dass unser Wandeln, unser Wirken dem Herrn eben nicht gleichgültig ist. Weder das Gute noch das Böse. Es ist nicht die Hauptsache, dass wir zu ihm beten. Natürlich sollen wir ihn anbeten, aber ohne Hingabe sind es leere Worte. Ohne die Liebe ist es nichts. Wenn wir ihn nicht als Mittelpunkt haben, dann haben wir gar nichts. Und wenn wir das alles so tun, im Vorbeigehen, dann ist es wie eine halbherzige Entschuldigung. Was ist sie wert? Nichts. Keiner nimmt eine halbherzige Entschuldigung ernst. Dass Gott straft, indem wir die Folgen unserer Abkehr tragen müssen, erleiden müssen, das ist Gnade. Sie soll uns wieder zurechtbringen, soll uns wieder darauf fokussieren, auf wen wir schauen sollen. Wir sollen erkennen, dass wir ihm nicht egal sind. Ich strafe niemanden, der mir egal ist. Warum auch? Soll er weggehen, fertig, aus. Tschüss, Gott macht es nicht so. Gott straft, weil er dich liebt, weil du ihm nicht egal bist. Er braucht uns nicht, wir brauchen ihn. Und seine Liebe ist so groß, dass er sich für uns hingegeben hat. Sollten wir uns dann nicht auch für ihn hingeben? Amen. Wollen wir zum Schluss noch gemeinsam beten und danach das Lied singen, 221, sein Wort besteht. Großallmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns zurechtbringen willst, dass wir nicht ewig von dir getrennt sein müssen wegen unserer Sünden, denn diese Strafe, Herr Jesus, hast du auf dich genommen. Du hast den Sold bezahlt, vollkommen. Wir können dem nichts hinzufügen. Und doch kehren unsere Herzen, kehre ich, immer wieder so oft dir den Rücken. Und du strafst mich, damit ich wieder auf dich schaue, damit ich wieder erkenne, was ich an dir habe, das Leben und die Liebe. Die Liebe, die du mir gibst, soll ich erwidern, und das will ich tun. Das wollen wir alle tun, Herr. Aber ohne dich, ich kann es nicht oft genug sagen, können wir nichts. Steh uns bei, bring uns zurecht und zeige uns, wie wir es meinen. Sei nicht nur unsere Fußesleuchte, sondern zeig unser Herz, denn wir können irren. Dank dir, Herr, immer wieder aufs Neue. Dir die Liebe, die unsere Anbetung aus vollster Hingabe. Amen.